Allmächtiger Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns nun in unseren Herzen diese Stille gibst, damit wir es hören und verstehen und bei dir Frieden finden. Zu deiner Ehre und im Namen Jesu bitten wir das. Amen. Wir lesen aus Johannes 21 die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger waren beieinander. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie antworteten ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen sofort ins Boot, und in derselben Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sprach zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Da sprach er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es wegen der Menge der Fische kaum noch einholen. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Ufer entfernt, etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf liegen und Brot. Jesus sprach zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, es waren 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus sprach zu ihnen: Kommt und frühstückt. Keiner der Jünger aber wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kam Jesus und nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Das war nun das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Ja, so langsam kommen wir zum Ende des Johannesevangeliums. Wir sind im letzten Kapitel und eigentlich haben sich aber die Verse davor in Kapitel 20 schon fast wie das Ende angehört. Kapitel 21 ist der Epilog des Evangeliums und hier offenbart sich, wie wir gelesen haben, Jesus ein weiteres Mal. Das geschieht am See von Tiberias, lesen wir. Das ist ein anderer Name für den See von Genezareth, und das heißt, wir sind wieder dort, wo alles begann. Es ist ein Déjà-vu, könnte man sagen. In Lukas 5 lesen wir, wie die Jünger schon einmal ohne einen Fang in ihren Booten saßen und Jesus ihnen schon einmal Anweisungen gab, wo sie die Netze auswerfen sollen. Und so wie hier haben sie auch damals enorm viele Fische gefangen. Ihr Netz drohte zu reißen und ihre Boote wären beinahe gekentert, so voll waren sie mit den Fischen. An seiner Macht über die Schöpfung haben die Jünger damals erkannt, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern ein Mensch mit der Macht Gottes. Und am Ende spricht dieser außergewöhnliche Mensch dann die berühmten Worte zu Simon Petrus. Er sagt: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus, der Menschenfischer. Das ist die Berufung, die er ganz am Anfang von seinem Herrn erhalten hat. Aber nun, hier sitzt Simon Petrus wieder im Boot. Und es scheint so, als seien er und seine Kameraden zu ihrer alten Arbeit zurückgekehrt. Sie fangen Fische, keine Menschen. Nach der ganzen Begeisterung um die Auferstehung im vorigen Kapitel ist es, muss man schon sagen, ein ziemlich ernüchternder Tiefpunkt. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die wenig ruhmreiche Rolle von Petrus am Abend vor der Kreuzigung, dann ist es auch ein verständlicher Tiefpunkt. Dreimal hat Petrus seinen Herrn an jenem Abend verleugnet. Dreimal, und das nachdem er noch voller Inbrunst großspurig zu Jesus gesagt hat, ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus war schon damals ein bisschen skeptisch, gelinde gesagt. Er wusste ja, was geschehen würde. Aber wenn wir uns in Petrus hineinversetzen, dann müssen wir hier verstehen, er ist am Boden zerstört. Und wer schon einmal den gleichen Fehler gemacht hat, jemanden im Stich gelassen hat, ich denke, der weiß, wie furchtbar sich das anfühlt. Für mich war das ein Tag, als ich noch klein war, im Winter. Ich war auf dem Weg zurück nach Hause vom Schlittenfahren und ich habe meinen größeren Bruder gesehen. Und 4 oder 5 andere aus seiner Klasse, die ihn verprügelt haben. Und er hat mich gesehen und hat mir zugerufen, komm bloß nicht her, lauf weiter. Und ich bin weitergelaufen. Und ich hatte ein furchtbares Gefühl im Bauch, dass mein Bruder, der mich immer beschützt hat, verraten und im Stich gelassen hat. Und ich denke, wir alle kennen solche Situationen und da ist es mir verständlich, dass Petrus hier wieder in seinem Boot sitzt, dass er voller Selbstverachtung irgendwo denkt, ich bin Versager. Ich habe meine Chance verspielt. Wie kann ich Menschenfischer sein? Im Hinterkopf wird das die anklagende Botschaft sein, die er hört. Du Versager, auf dich ist kein Verlass. Und letztlich müssen wir hier erkennen, wofür diese Situation eigentlich steht. Petrus, der Menschenfischer, ist hier wieder in seinem alten Boot, in seinem alten Leben. Aber fangen tut er nichts. Die Botschaft vom Auferstandenen Jesus macht keinen Unterschied. Weder in seinem Leben, noch in dem der anderen Jünger, noch in dem von irgendjemand sonst. Symbolisch steht es für ein Leben ohne Frucht, ein Leben, das der göttlichen Berufung für Petrus nicht gerecht wird. Was braucht ein Mensch in der Lage von Petrus? Was braucht ein Mensch, der am Boden zerstört ist und im Kopf nur die anklagende Stimme hört, die ihm einflüstert und sagt, du hast deinen Herrn im Stich gelassen, bist ein Versager. Wenn man solchen Menschen begegnet, und das wird uns im Leben und auch hier in der Gemeinde immer wieder mal passieren, dann kann man den Fehler machen, dass man diese Botschaft nur noch verstärkt. Dass sie, wenn sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, dass man sich denkt und vielleicht sogar sagt zu anderen oder zu ihm, ja, ich wusste es doch, auf ihn war nie Verlass. Oder, ehrlich gesagt, hätte ich mehr von ihm erwartet. Ja, solche Botschaften, die treffen nicht nur eine offene Wunde und tun nicht nur unglaublich weh, sondern sie spiegeln auch nicht die Art und Weise wider, wie Jesus hier mit Petrus umgeht, als er sich in der gleichen Lage befindet. Damit ein Mensch wie Petrus neuen Mut schöpft, um dem Herrn von Neuem zu dienen, braucht er vor allem eins. Er braucht das, was Gott uns im Evangelium von Jesus schenkt. Er braucht Gnade. Denn das Wunderbare an der Botschaft des Evangeliums ist ja das. Gott rettet nicht die, die denken, dass sie selbst alles unter Kontrolle haben. Gott rettet nicht die, auf die Verlass ist, sondern Gott schenkt seine Gnade Menschen wie Petrus. Er schenkt sie Sündern und Versagern. Er geht auf die zu, die ihn im Stich gelassen und sich von ihm abgekehrt haben. Für solche Menschen ist Jesus gestorben und solche Menschen will Jesus gebrauchen. Hier in diesem Epilog sehen wir also, wie Petrus doppelte Gnade empfängt. Jesus schenkt Petrus nicht nur die Gnade, dass er wieder Gemeinschaft mit ihm haben darf, er geht auf ihn zu, sondern er schenkt ihm auch noch die Gnade der Wiedereinsetzung, die Gnade der neuen Berufung. Jesus will Petrus gebrauchen und darin steckt auch eine unglaublich ermutigende Botschaft für uns. Jesus gibt Versagern wie Petrus, er gibt Menschen mit zerbrochenem Herzen wegen ihrer eigenen Sünde Gnade und eine neue Chance. Petrus empfängt hier doppelte Gnade. Und so offenbart sich Jesus ihm auf neue und wunderbare Weise. Ihm und, ich hoffe, auch uns heute. Im ersten Teil von Kapitel 21 lernt Petrus eine liebevolle Lektion von Jesus in zwei Teilen. Und der erste Teil dieser Lektion lautet: Verlass dich nicht auf dich selbst. Dieser erste Teil ist eigentlich relativ schnell abgehakt. Petrus hat ja schließlich zur Genüge gezeigt, dass er sich nicht auf sich selbst verlassen kann. Zwischen seiner maßlosen Selbstüberschätzung und dem krähenden Hahn liegen nicht mehr als ein paar Stunden. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber für Christen kommt ein zerbrochenes Herz danach. Petrus war untreu. Aber Petrus lernt diese Lektion nicht nur an seiner Untreue, sondern auch noch auf eine andere Weise hier, nämlich in Vers 3 raffen die Jünger sich auf, sie steigen ins Boot und sie fangen was? Nichts, absolut nichts, die ganze Nacht über keine Fische. Es ist völlig deprimierend. Aber tatsächlich lehrt Jesus ja eine Lektion in Sachen Demut: Verlass dich nicht auf dich. Petrus weiß nicht, wo die Fische sind. Und das will Jesus ihnen beibringen. Wenn er in Vers 5 hier sagt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Als ob er das nicht wüsste. Offensichtlich geht es ihm darum, dass die Jünger selbst was erkennen. Und die Jünger müssen einsehen, was es bringt, wenn man sich auf sich selbst verlässt. An dem Abend vor Karfreitag dachte Petrus: Ich habe die Kraft in mir, mein Leben für Jesus zu geben. Er dachte, er könnte sich auf sich selbst verlassen. Und er versagt. Und hier jetzt, in Kapitel 21, denkt er und denken die anderen, sie könnten auf eigene Faust losziehen und Fische fangen. Ohne Bezug zu Jesus. Und das Ergebnis ist ein leeres Netz. Ein fruchtloses Leben. Natürlich hätte Jesus das Netz auch über Nacht füllen können. Aber dann hätten sie diese wichtige Lektion verpasst, dass sie sich nicht auf sich selbst verlassen können. Und diese Erkenntnis, die haben sie nun. Und die kristallisiert sich in ihrer profunden Antwort: Nein, nichts gefangen. Und dieses Nein entlarvt das Traumschiff unserer menschlichen Autonomie, das so attraktiv aussieht, zu denken, wir sind unabhängig, wir können alles, wir haben Kraft in uns selbst, wir können unsere eigenen Träume verwirklichen. Und selbst wenn es gute Träume sind, christliche Träume, Jesus die Ehre zu geben. Es ist die Lüge, dass wir selbst Erfolg und Misserfolg in der Hand haben. Und dieses Traumschiff entlarvt sich als hoffnungsloser Seelenverkäufer. Und meine Frage zu diesem ersten Teil dieser Lektion ist: Haben wir sie gelernt? Haben wir unsere Abhängigkeit von Jesus wirklich erkannt und drücken wir sie auch in unserem Leben und unserem Dienst aus? Vielleicht ist der beste Indikator, wie es darum steht, unser Gebetsleben. Wie lebendig ist unser Gebetsleben? Machen wir uns davon Jesus abhängig? Aber auch in jedem anderen Bereich, in unserer Arbeit, egal was wir tun. Machen wir uns von Jesus abhängig oder verlassen wir uns auf uns selbst? Das ist also der erste Teil der Lektion und ihr könnt euch auch schon denken, was der zweite Teil ist. Verlass dich auf Jesus. Und wir sehen, dass auf Jesus Verlass ist zuallererst in Vers 6. Dort fordert Jesus sie auf und er sagt: Werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr ja was finden. Und da warfen sie es aus und konnten es wegen der Menge der Fische kaum noch einholen. Und an der Stelle sehen sie: Das ist der Herr. Das hatten wir doch schon mal. Und Petrus zieht sein Obergewand an und wirft sich in den See. Und das ist ein ganz vielsagender und irgendwie auch ein komischer Moment. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Er wirft sich so planlos in den See. Also zuerst ist da die vielsagende Tatsache, dass er bis dahin nackt war. Und auch darin offenbart sich symbolisch seine Unzulänglichkeit vor Jesus. Ja, er hat nichts, was er bringen kann. Und er hat auch keine eigene Ehre, denn Nackt vor seinem Herrn zu stehen, ist keine sehr ehrwürdige Position. Aber dann ist da auch die Art, wie er sich eben völlig unkontrolliert in den See wirft. So wie es hier formuliert ist, hat das was Planloses, was Richtungsloses. Und fast könnte man den Eindruck bekommen, dass er sich ins Wasser wirft, um selbst Teil von dem Fischzug zu werden. Davor war er gefangen in seinen Versagen. Seine Autonomie wurde bloßgestellt. Und dieser erste Teil der Lektion macht ihn bereit dafür, dass er sich ein zweites Mal von Jesus einfangen lässt. Er will sich nicht mehr auf sich selbst verlassen, sondern auf Jesus, weil er erkannt hat, Jesus ist der, der ihm ein fruchtbares Leben schenken kann. Das ist der nächste Punkt. Jesus schenkt uns ein fruchtbares Leben. Und gleich dazu, das war der nächste Punkt, und gleich dazu kommt ein zweiter Punkt, das soll jetzt unter Punkt 2 sein, aber das ist okay. Der zweite Punkt hier lautet, Jesus ist auch der, der für seine Jünger sorgt. Er fragt, habt ihr nichts zu essen? Das heißt, es ist Jesus nicht egal, wenn seine Jünger zu ihm kommen oder wieder ans Land kommen und nichts zu essen haben. Und als sie dann später ans Land kommen, Vers 9, schaut euch das an, da sehen sie schon ein Kohlenfeuer und Fische drauf liegen und Brot. Und nur ganz am Rande, es ist das zweite Mal, dass Johannes ein Kohlenfeuer erwähnt. Weiß jemand, wo das erste vorkommt? Genau. Gut mitgelesen. Ja, Johannes 18,18, als Jesus in der Nacht vom Hohepriester verhört wird, da steht Petrus draußen bei den Knechten und Dienern, bei den Feinden von Jesus und wärmt sich mit ihnen an einem Kohlefeuer. In Johannes müssen wir auf solche kleinen Hinweise aufpassen. Denn da zeigt sich, aha, hier greifen wir den Faden wieder auf. Hier wird diese Verleugnung von Jesus aufgegriffen mit diesem Kohlenfeuer. Jesus hatte sich übrigens vor dieser Verhaftung gerade als Ich Bin zu erkennen gegeben, als Gott, der Gott des Alten Testaments. Und am Kohlenfeuer, da sagte Petrus über sich, ich bin nicht. Genau das Gegenteil von Jesus. Und auch darin steckt dieselbe Botschaft. Verlass dich nicht auf dich selbst, denn du bist nicht Gott. Verlass dich auf den Gott der Bibel, verlass dich auf den Ich Bin, verlass dich auf Jesus. Er schenkt ein fruchtbares Leben, er sorgt für uns und noch etwas Drittes dürfen wir hier erkennen, Jesus ist uns treu. Jesus weiß genau, dass Petrus ihn verleugnen würde. Und wie wir nächste Woche mehr im Detail sehen werden, heißt Jesus das nicht gut. Aber trotzdem ist Jesus uns treu in seiner Gnade. Jesus weiß, dass Petrus noch lernen muss, dass er sich nicht auf sich selbst verlassen kann. Er überschätzt sich maßlos. Und deshalb lässt er zu, dass Petrus ihn im Stich lässt, damit er diese Lektion lernt. Und dieses Versagen von Petrus ändert nichts daran, dass Jesus Petrus auserwählt und berufen hat. Und auch für uns können wir da, glaube ich, Mut nehmen, denn in jedem Versagen, auch von uns, steckt eine Lektion von Jesus. Und die wichtigste ist vielleicht, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf den, der uns festhält. Denn wenn wir diese Botschaft verstanden haben, dann wird er uns festhalten. Dann muss er uns nicht im Stich lassen, damit wir eine Lektion lernen. Jesus wird dich nicht loslassen. Wenn du jemals denkst, dass du etwas getan haben könntest, dass du versagt haben könntest, dass du Jesus im Stich gelassen haben könntest oder eine Schuld auf dich geladen haben könntest, was dich herausnehmen würde aus der Gnade Gottes, dann denk an Petrus. Schlimmer als er geht es nicht. Und wirf dich mit ihm ins Wasser. Verlass dich nicht auf dich, sondern lass dich von neuem einfangen von dieser grenzenlosen Gnade deines Erlösers. Er ist sehr treu, er ist sehr gnädig. Und nicht nur das, Jesus hat Petrus berufen, er hat ihn ausgesandt in diese Welt trotz allem und er sendet auch uns. Das ist unser nächster Punkt. Jesus sendet uns. Ihr habt das ja gemerkt, bei diesem Fischzug geht es um mehr als nur um Essen. Es geht um die Wiedereinsetzung von Petrus als Menschenfischer. Es geht um die Aussendung in ein fruchtbares Leben und in ein Leben, das satt macht. Denn als sie in Vers 9 an Land steigen, da braten schon die Fische und das Brot liegt bereit und wir sehen, Jesus will, dass seine Jünger satt werden. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, dass auch dieses Brot und die Fische eine Symbolik beinhalten. In Vers 5 hat Jesus nicht gefragt, habt ihr nichts gefangen, sondern habt ihr nichts zu essen? Und auch daran merken wir, es geht nicht um volle Bäuche, sondern darum, ob ihr Lebensstil sie wirklich satt und zufrieden macht. Wenn er sich einfach nur um die Befriedigung von körperlichen Bedürfnissen dreht, wenn dabei aber die Seele hungert und dürstet. Jesus geht es darum, dass wir nicht nur körperlich, sondern geistlich satt werden. Und vielleicht verstehen wir besser, was Jesus meint, wenn wir zurückdenken an eine andere Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus selbst einen Menschen einfängt im Netz seiner Liebe. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Begebenheit erinnern im 4. Kapitel von Johannes, als Jesus einer samaritischen Frau an einem Brunnen begegnet und sie nach Wasser fragt. Und sie wundert sich, weil Juden und Samariter eigentlich nichts miteinander zu tun haben, eigentlich würden sie gar nicht miteinander reden. Aber Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Bei Jesus wird mehr als nur der Durst des Körpers gestillt. Bei Jesus wird der Durst ihrer Seele gestillt. Wenn Jesus an Wasser und an Nahrung denkt, dann geht es um geistliche Bedürfnisse. Und das sehen wir dort in Kapitel 4 am deutlichsten, als die Jünger mit etwas zu essen zurückkommen. Und sie machen sich Gedanken und sagen, Rabbi, isst doch was. Ah, du musst Hunger haben. Und was antwortet Jesus? Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Das macht Jesus satt. Und hier in Kapitel 21 sind es Petrus und die Jünger, die von Jesus gesandt wurden. Was wird sie richtig satt machen im Leben? Als sie dem Willen des Herrn folgen, da fangen sie die Fische und da werden sie satt. Und wenn wir hier am Ende Fische über dem Feuer braten sehen, dann sind das keine Menschen, die hier kaputt gemacht und zerstört werden. Gebraten werden wir viel eher von den anklagenden Gefühlen in uns, von den Stimmen, die uns abfällig sagen, ich hab's ja gewusst, das macht Menschen kaputt. Seine Jünger werden vielmehr satt, wenn sie mit der Gnade von Jesus, die sie selbst gefangen genommen hat, losziehen und andere damit einfangen. Etwas Schöneres und Befriedigenderes gibt es kaum. Was macht dich geistlich satt? Was macht uns geistlich satt? Wenn wir von seiner Liebe erfüllt sind und Menschen mit seiner Liebe gefangen nehmen wollen, dann sind wir geistlich satt. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir ausgesandt in diese Welt. Und indem wir das ausleben, wird Jesus unseren Lebenshunger stillen. Der erste Teil von Kapitel 21 dreht sich also voll und ganz um diese Lektion in zwei Teilen. Der erste lautet, verlassen wir uns nicht auf uns selbst. Lassen wir uns nicht gefangen nehmen von den lähmenden Gefühlen, die daher rühren, dass wir unser Vertrauen in uns selbst gesetzt haben, wenn wir genau wissen, wie oft wir dieses Vertrauen schon enttäuscht haben. Was bedeutet das konkret, wenn wir diese Woche negativ über uns selbst denken, wenn wir diese anklagende Stimme im Kopf hören? Naja, vielleicht ist die Anklage nur eine Lüge. Aber naja, seien wir ehrlich, wahrscheinlich ist zumindest ein wahrer Kern drin und vielleicht stimmt sie sogar voll und ganz. Denn die Tatsache ist halt, wir sind Versager. Wir sind alle Sünder. Wir alle brauchen einen Erlöser und vielleicht müssen wir Gott und unsere Mitmenschen dann zuerst einmal um Vergebung bitten. Aber lassen wir uns nicht von dieser anklagenden Stimme, die Petrus in seinem Kopf hört, in die Irre führen. Lassen wir uns nicht von ihr lähmen und uns von unserer Berufung abbringen. Denn wir verlassen uns doch nicht auf uns selbst, sondern wir verlassen uns doch auf Jesus. Jesus ist für all unsere Versagen gestorben. Und deshalb hat diese anklagende Stimme überhaupt keine Anklage mehr gegen uns. Und Jesus lebt für uns, er kennt unsere Schwächen und Fehler, aber er begegnet uns nicht anders als seinen Jüngern damals. In großer Treue und in wunderbarer Gnade, die nie zu Ende geht. Wenn er für uns ist, was könnte uns trennen von der Liebe Gottes? Also verlassen wir uns nicht auf uns, sondern verlassen wir uns auf Jesus. Und wenn du ein zerbrochenes Herz hast über deine Sünde und deine Verfehlungen und wenn sie dich innerlich verdammen wollen, dann will ich dich einladen von diesem Bibeltext aus, zum ersten Mal oder von neuem. Lass dich von der Liebe Jesu einfangen, denn in seiner Liebe wirst du frei von jeder Anklage. Jesus ist dir treu und vergibt dir alle deine Verfehlungen. Lass dich von seiner Gnade stärken, denn er sorgt nicht nur für dein körperliches Wohl, sondern viel wichtiger sorgt er auch für dein seelisches Wohl. Er macht dich satt und das sogar, indem er dich beruft und dich gebrauchen will, indem er dich aussendet. Verlass dich auf Jesus und lass dich von ihm aussenden in ein fruchtbares Leben, das überfließt von seiner Gnade und seiner Liebe. Lasst uns den Herrn loben und preisen, indem wir zum Abschluss noch beten und dann unser nächstes Lied singen. Allmächtiger Vater, wir preisen dich für diese Botschaft, die du uns hier in deinem Wort schenkst, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen müssen, sondern dass auf Jesus Verlass ist. Wo wir uns auf uns selbst verlassen, da zeig uns das bitte und schenk uns keine Frucht davon, denn es würde uns schaden. Sondern gib uns Kraft, die Kraft des Glaubens auf Jesus zu vertrauen, uns von ihm aussenden zu lassen und auf diese Weise innerlich ganz satt zu werden, so wie die Jünger damals. In Jesu Namen. Amen.